Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André. Chris. Dennis. Und Tobi.
Endlich beginnt wieder der richtige Fußball, endlich beginnt wieder Spieltag bei 96 und da wollen wir euch herzlich begrüßen und damit herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Es ist Crunch Time, hat unser Trainer gesagt und da wollen wir doch mal sehen, wie es dann gleich in Magdeburg losgeht mit dieser Crunch Time und den Siegen, die wir hier noch einfahren wollen. Also freuen wir uns schon mal drauf und sind schon mal vorab voller Euphorie nach den vielen Spielen ohne Sieg und dem doch eigentlich schon Aufgeben aller Aufstiegsträume. Unser Trainer hat sie wieder zu Leben errufen und darauf freuen wir uns sehr und darüber freuen wir uns sehr. Und mein Name ist Tobi, an meiner Seite André. Einen wunderschönen Karfreitagmittag, André.
Darf man das so sagen mit dem wunderschön? Ich bin da religiös nicht gut gebildet. So. Ich wünsche euch auch allen einen sonnigen Tag und wie immer ihr ihn verbringt, dass das so ist, dass das in Ordnung geht und ihr viel Freude habt. Und ich bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen und freue mich über deine Anmoderation. Stefan Leitl ist also, du hast es eben gerade gesagt, der Friedrich Merz der Bundesliga. Ja. Denn der ist mit seinen Themen auch immer Wochen hinter der Realität hinterher. Und tatsächlich hätte er die Crunch-Time dann schon mal vor 5 Wochen ausrufen dürfen, oder?
Ja, dürfen schon, aber dann wäre es halt auch sinnlos gewesen, weil da haben wir ja nicht gewonnen. Auch dabei ist Chris. Moin, Chris.
Ja, moin. Heiße Anmoderation zum Leben errufen. Passender könnte man die Osterzeit ja kaum einläuten, um auch religiös zu bleiben. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, Tobi.
Ja, das freut mich natürlich auch, dass ihr beide hier seid. Und wobei natürlich das zum Leben errufen dann eher wieder was gewesen wäre für Ostermontag. Aber lasst uns da nicht so kritisch sein und nicht so tief in die Bibel schauen, sondern lieber in das 96-Lexikon der Weisheiten, wie wir in Zukunft gewinnen können. Gucken wir aber nochmal kurz zurück. Das Spiel gegen Lautern ist zwar schon ein bisschen her. Ich will aber wenigstens, dass wir mal einmal ganz kurz darüber sprechen. André, es ist schon so, dass wir da mal wieder 2 Punkte verschenkt haben, würde ich sagen. Ich meine, auch wenn man sagen muss, am Ende des Spiels Glück gehabt in der Nachspielzeit, so ehrlich müssen wir auch sein, grundsätzlich Glück gehabt, wenn du in Rückstand gehst. Aber André, es ist doch wieder eine Chance liegen lassen worden.
Ich versuche mich gerade krampfhaft daran zu erinnern, ja, das Letzte, was ich fußballerisch im Kopf habe, ist das Tor von Deutschland nach 7 Sekunden. Ja. Nur getoppt von den Ösis, die das irgendwie noch ein paar Sekunden eher gemacht haben. Aber ja, 96 hatte ja gespielt. Ich hatte es verdrängt. Vielen Dank, Tobi. Es ist wieder präsent. Ja, also ich bleib dabei. Das war relativ glücklich hinten raus. Du hast es gesagt. Über 90 Minuten zu wenig. Leider verdientes Ergebnis. War noch keine Crunch-Time, deswegen brauchten sie noch nicht gewinnen. Da war noch kein Druck auf dem Kessel offensichtlich.
Noch kein Druck auf den Kessel, weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben eigentlich wochenlang, Chris, haben wir versucht irgendwie, oder hatten wir die Chance, zumindest wenn wir die 2 letzten Spieltage abziehen, weil sie alle für uns gespielt und wir hätten nur gewinnen müssen und wären Dritter gewesen. Mit den ganzen verschenkten Punkten, wenn man die drauf addiert, sogar nah dran am Platz 2, Chris. Aber es ist immer nicht gelungen. Was ist bei 96 los? Also ist es jetzt vielleicht sogar die Chance, dass man sagt, okay, eigentlich ist das Ding durch, obwohl wir nur Fünfter sind, es nur 4 Punkte sind, aber zu viele Punkte liegen gelassen. Und jetzt wird nochmal durchgestartet oder ist jetzt wirklich alles vorbei? Ist das mit der Crunch-Time einfach Unsinn?
Also ich hoffe ganz einfach, dass wir schon seit mindestens 3 Monaten Druck auf dem Kessel haben, weil es halt die Spiele unserer Nachbarn eigentlich uns die ganze Zeit ermöglichen, dass wir überhaupt noch über eine Chance sprechen. Und an vielen Spieltagen ist vieles von unseren Nachbarn liegen gelassen worden, meistens genau an den Tagen, wo wir auch selber nicht performt haben. Jetzt ist es mal nicht so gut für uns verlaufen und ich weiß nicht, jetzt die Crunch-Time auszurufen, ist wahrscheinlich der verzweifelte Versuch des Trainers, der Mannschaft nochmal vor Augen zu führen. Leute, die Chance ist zumindest auf dem Papier, so klein sie auch ist, immer noch da. Und auch dem Zuschauer zu signalisieren, wir haben das jetzt verstanden und deswegen sind wir uns der Dramatik der Situation in der laufenden Saison bewusst und wollen alles in die Waagschale werfen, um noch irgendwie den Aufstieg oder zumindest die Aussicht auf den Aufstieg aufrechtzuerhalten.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn 96 behauptet, sie haben irgendwas verstanden, dann läuft es mir ein bisschen kalt den Rücken runter. Liebe Grüße an Jens Hauschka an dieser Stelle. So, ja, André.
Eine falsche Formulierung, merke
ja.
ich.
Ja, aber das ist okay. Ich decke das ja immer ganz gerne auf. So ist es ja nicht. Da hast du in mir einen verlässlichen Partner, Chris. Ja, das ist doch das Gute. André, verzweifelte Versuch, sagt Chris. Dramatik, sagt Chris. Ich könnte jetzt sagen, naja, guck mal, Freunde. Also klar, wir haben festgestellt, brauchen wir auch nicht mehr drüber sprechen. RNB ist kein Linksverteidiger. Halste darf entscheiden, wo er spielt, augenscheinlich. Es wird nicht so aufgestellt, wie es für die Mannschaft am besten wäre, weil dann müsste er aus meiner Sicht auf der Linksverteidigerposition spielen, auf der er auch Nationalspieler geworden ist und auch bis letzte Saison noch Stammspieler bei RB Leipzig gewesen ist. Aber er durfte sich das augenscheinlich aussuchen und wir haben Wright dann auf links gesetzt, was er nicht gut kann. In der Mitte ist er deutlich stärker, was wir jetzt auch in der Länderspielpause bei den Spielen der U21-Nationalmannschaft sehen konnten, weil da war er Stammspieler und gesetzt auf der Position. Jetzt kommt aber, André, und das ist doch das, woraus wir die Hoffnung schöpfen können und weswegen wir die Crunch-Time ausrufen. Vielleicht sogar zwei Optionen in sehr kurzer Zeit. Wir hatten ein Testspiel gegen Werder Bremen. Werder Bremen zumindest mal nicht mit einer klassischen B-Elf aufgelaufen, das dürfen wir auch deutlich sagen. Und 96 hat in diesem Spiel mit zwei Spielern gespielt, die jetzt wochenlang, der eine sogar noch einen Tick länger, ausgefallen waren und uns auf dem Flügel wieder Optionen geben können. André, nämlich mit Brooklyn Ise auf links, der wirklich einen guten Auftritt hingelegt hat gegen Werder. Und Seymour auf rechts, der auch 78 Minuten durchhalten konnte, obwohl wir ja hier schon, nicht nur wir, sondern man befürchten musste, es könnte das Saisonende gewesen sein, seine Verletzung aus dem Hamburg-Spiel. Also André, ist es da nicht der perfekte Zeitpunkt, zu sagen, der Kader wird wieder breiter, wir müssen nicht mehr improvisieren, sondern wir können wirklich die besten Menschen für die Positionen aufstellen, auf denen sie gebraucht werden. Und deshalb ist es wirklich jetzt nochmal Zeit, Crunch-Time auszurufen.
Nein, ist es nicht. Crunch-Time bedeutet, zumindest so wie ich das verstehe, ja, dass es etwas eng ist. Am Ende eines Spiels oder einer Saison ist es eng und es kommt auf die letzten paar Sekunden, die letzten Würfe, die letzten Schüsse. Denkt ihr irgendwas aus an? Für was soll denn jetzt die Crunch-Time noch ausgerufen werden? Dass wir Platz 5 sichern anstatt Platz 7? Naja, oder auf was?
Platz 3 schielen wir doch.
Platz 3 haben wir, also wenn wirklich der Anspruch ist, Platz 3 zu erreichen, dann hätte dieser Anspruch auch schon, das war, was ich eben sagte, vor 4-5 Wochen da sein müssen. Dann hätte man das dort schon ausrufen müssen mit den Spielen wie gegen Abstiegskandidaten Osnabrück, wie in Wiesbaden als Aufsteiger oder Kaiserslautern.
Lass mich da nochmal kurz rein. Aber da war es ja die Situation. Ja, warte, André, lass mich kurz einmal rein. Ich will noch ein bisschen provozieren. Aber da genau in diesen Spielen und genau in diesen Situationen, also nach dem Hamburg-Spiel, wo alle gesagt haben, oh, jetzt ist wirklich nochmal was drin. Jetzt haben wir das Spiel gewonnen und jetzt haben wir gezeigt, wir sind bereit für die Rest der Saison, für die heiße Phase der Saison, für den Ausstiegskampf. Und danach wurde es ja dann leider nicht mehr so erfolgreich. Das ist aber auch die Zeit, wo wir improvisieren mussten, was die Linksverteidigerposition angeht. Und ich möchte nochmal einleiten.
Jetzt ja, ich komme darauf zurück, auf deine Linksverteidigerposition. Ja. Aber erstmal muss man ja mal festhalten, dass man die Crunch-Time zu spät ausgerufen hat, wie man die dann auch immer nennt.
Aber aus Gründen.
Und jetzt ist es witzlos, weil selbst wenn du jetzt Crunch-Time ausrufst, was soll jetzt denn das Ziel sein, dass du alle Spiele gewinnst, nur noch zweimal unentschieden spielst und damit es rechnerisch reicht? Das ist absurd. Also sorry, findest das du? Können die gerne versuchen.
Aber wir haben St. Pauli noch zu Hause. Wir haben Kiel noch zu Hause.
Ja, das spricht ja jetzt dafür, dass wir auf jeden Fall da 3 Punkte holen. Da hast du natürlich recht. Also nee, sorry.
Ja, wir sind zu Hause.
Sollen die machen. Ich bleibe dabei, die Kritik an Leitl ist mein Wording oder sein Wording. Jetzt die Crunchtime auszurufen, glaube, damit will man nur noch ein paar Deppen ins Stadion locken, die man dann enttäuschen kann. Ich finde es eine Frechheit. Hätte man vorher klar kommunizieren müssen, hätte dann auch von den Spielern was einfordern müssen. So, damit Haken an Leitl. Okay. Jetzt die Geschichte Linksverteidiger. Ja. Du hast recht, der Kader wird breiter. Das ist eine super Sache. Nicht nur wegen des Linksverteidigers, sondern auch wegen unseres dann wiederkehrenden Rechtsverteidigers. Das schafft mehr Optionen, mehr Möglichkeiten, auch mal Formschwächen auszubügeln und alles. Ich sehe es aber ein bisschen kritischer als du. Ich feiere das nicht ganz so hart. Eze ist für mich Rabon-Spiel, das sage ich so, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was seine Möglichkeiten sind. Für mich ist das alles noch etwas zu früh. Es fühlt sich alles noch zu wackelig an, als dass ich darauf voll Gas geben würde. Und den Druck würde ich ganz gerne so weit wie möglich von dem Spieler weghalten. Wenn du jetzt mit Crunch oder Leite mit Crunch-Time ankommt und jetzt müssen wir nochmal Gas geben, ist das Gegenteil von Druck weghalten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Geschichte wird. Ich hoffe es für den Jungen. Mir gefällt es von der Struktur nicht. Und da muss die Kritik an Mann ran. Denn man hat uns in diese Situation gebracht. Du hast gesagt, wir mussten improvisieren. Ich möchte noch mal erinnern, warum wir improvisieren mussten. Nicht, weil sich jemand verletzt hat oder weil Eze, das war damals ja schon bekannt, länger ausfällt, sondern aufgrund eines völlig unnötigen Verkaufes eines unserer besten Linksverteidiger nach dem bei uns geschlossenen Transferfenster, sodass kein Ersatz mehr geholt werden konnte. Und ganz ehrlich, damit hat man diese Kiste ohne Not aufgemacht. Und wenn du jetzt behauptest, dass wir deswegen die letzten Spiele nicht gewonnen haben, kann ja sein, würde ich sogar einen Teil mitgehen, dann würde ich sagen, hat Markus Mann an der Stelle die Chance zur Crunch-Time und zum Aufstieg wegverkauft. Performance, Leitl, Mann, ich bin maximal unzufrieden. Es war und wäre in dieser Saison so viel mehr möglich.
Aber dann die Kritik an Markus Mann, Chris, die André da gerade äußert, die teilt ja sogar Stefan Leitl. Weil auch der hat nach dem Verkauf gesagt, es hat uns sportlich jetzt nicht gut getan, dass wir Derek Köhn verkauft haben.
Er will den Kaiser sehen.
Ja, genau. Ich habe RB Leipzig gesagt und da kommt mir sofort Dominik Kaiser in den Kopf. Das ist einfach wundervoll. Also, dass wir Derek Köhn verkauft haben, sportlich, auch von Stefan Neidl als große Schwächung eingestuft worden, war aber dieser Verkauf, Chris, nicht einmal alternativlos, wenn der Spieler im Sommer wechselt. Wer sagt, der wäre geblieben? Ich glaube, das ist ja völlig utopisch. Und wenn wir dann so ein Angebot bekommen und da auch wirklich eine Summe raushandeln, die beachtlich ist und ein Spieler dann auch sagt, ey Freunde, ich möchte diese Chance wahrnehmen. Chris, was wäre denn die Option gewesen, ihn zu halten, einen unzufriedenen Spieler hier zu haben? Ihm möglicherweise dann auch die Chance zu nehmen, für einen großen Verein zu spielen? Ich weiß nicht, ob das richtig gewesen wäre.
Ich glaube, das interessiert uns weniger, seine Chancen hier zu bewerten. Aber über die möglichen Abgänge von eines Derek Köhns haben wir uns ja schon zwei Transferfenster vorher unterhalten, wo wir halt erkannt haben, dass wir da anscheinend einen Glücksgriff getätigt haben, der sehr schnell sehr attraktiv für andere Vereine, höherklassigere Vereine, bessere Vereine sein kann, als wir einer sind. Und von daher war es wahrscheinlich zu spät, den Spieler zu verkaufen. Also der Zeitpunkt war zu spät, als dass man die Position adäquat hätte ersetzen können. Auf der anderen Seite hat man sich dadurch halt zumindest theoretisch ein bisschen besser in Position gebracht, was Vertragsverlängerung betrifft. Und das wird für uns ja genauso ein sensibles Thema weiterhin sein, welche Spieler hier auch in der nächsten Saison für uns weiter auflaufen werden. Den Begriff Crunch-Time finde ich unglücklich gewählt, weil er mir zu positiv, also eine zu positive Saisonsituation beschreibt. Crunch-Time ist etwas, ein Spiel, das am Laufen ist, geht in die heiße Phase und jetzt kommt es drauf an. Unsere Saison läuft nicht. Wir haben, wenn wir es mal übersetzen wollen, wir haben das Glück, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt der Saison uns noch in so einer Position befinden, wo wir zumindest nicht chancenlos auf irgendwas sind. Und da kann es natürlich ein Zugewinn sein und Motivation und Dynamik bringen, wenn wichtige Spieler wieder in den Kader zurückkehren, die uns vorher gefehlt haben. Ein Moroja, wenn er wieder laufen kann, ist ein Gewinn. Und wenn wir hinten links mit Eze wieder eine Perspektive haben sollten, ist das auch ein Gewinn. Aber da ist für mich Crunch-Time einfach der falsche Begriff. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass der Trainer da offener ist, die den Saisonverlauf ehrlicher bewertet, dass er sagt, dass wir viel zu viel haben liegen lassen, viel Glück haben, dass wir in der aktuellen Situation sind und hoffen, dass wir durch den Zugewinn der Spieler, die jetzt zurückkehren, nochmal ein bisschen mehr Bewegung aufnehmen, um vielleicht das Unmögliche möglich zu machen.
Okay, das kann man sicherlich so sehen. Ich sage aber auch, und da widerspricht dir dann zum Beispiel auch ein Marcel Halstenberg, der dann auch sagt, naja gut, also wir sind da, wo wir hin wollten. Also wir sind voll im Plan. Ja, wir haben ja diesen Dreijahresplan und wir sind mittendrin, dass wir uns in dieser Saison weiterentwickeln und dass wir tatsächlich dann im dritten Jahr, so ist ja das Wording bei uns, wirklich es schaffen können, aufzusteigen. Also eigentlich, also Halstenberg sagt, wir haben uns weiterentwickelt. Ja, man könnte noch weiter oben stehen, aber wir sind insgesamt im Soll. Also
widerspricht euch. Wie will der denn das bewerten?
Der war doch letztes Jahr noch gar nicht da.
Ja, wie will der denn das bewerten? Also jetzt mal ganz ehrlich, und was für ein Dreijahresplan überhaupt? Das geht mir so oft einen Zünder, die Geschichte. Wenn du sagst Dreijahresplan, dann heißt das dann nur, Leute, macht euch keine Sorgen, wenn wir die ersten zwei Jahre nicht aufsteigen. Und im dritten Jahr, wenn wir nicht aufsteigen, fliegt Leitl raus. Dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist doch einfach nur, um die Leute ruhig zu halten. Es gibt keinen Dreijahresplan. Es ist doch völlig absurd. Gäbe es einen Dreijahresplan, würden wir eine Mannschaft langsam aufbauen, um dann im nächsten Jahr auf dem Peak zu sein, die bestmögliche Mannschaft zu haben. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Wir haben Köln als Tafelsilber schon verschrebbelt. Jetzt kann man sagen, gut, das Geld sparen wir uns und dann gehen wir ganz groß in den Transfermarkt rein.
Ja, oder wir sagen, wir gleichen damit aus.
Stammspieler, warte Tobi, warte. Wir haben 3-4 Stammspieler, wo die Verträge auslaufen, wo überhaupt nicht klar ist, ob wir die halten wollen oder nicht. Wenn du sie nicht hältst, musst du die Qualität erstmal wieder irgendwo anders herbekommen. Und wir können ja über alle schimpfen und sagen, der Nielsen ist ein Blinder und keine Ahnung, der Teuchert ist nicht matchfit. Das mag ja alles sein, aber find mal bessere für den gleichen Preis. Und also ganz ehrlich, ich sehe überhaupt keinerlei sportliche Entwicklung, ich sehe keine Kaderentwicklung, ich sehe gar nichts. Wir haben das Glück, dass einige Spieler wie Uden, wie Tresoldi zu Beginn der Saison, wie auch ein Leopold, dass die gute Leistungen gezeigt haben und ihren Marktwert in Anführungszeichen verbessert haben. Das hilft uns aber gar nichts, es sei denn, wir versilbern auch die noch und dann können wir uns hier einmotten. Und letzter Satz, da bin ich auch fertig mit meiner Schimpftriade. Du hast den armen Christian hier so fiese Fragen gestellt zum Köln-Transfer. Aber, was du natürlich fairerweise unterm Tisch hast fallen lassen, war nämlich Folgendes. Ja, klar muss man Köln verkaufen für das Geld. Das ist unstrittig, auch zu dem Zeitpunkt gerne. Aber Zeitpunkt meine ich jetzt also im Winter. Aber dann doch bitte, wo das Transferfenster bei dir selber noch offen ist und du noch handeln kannst.
Aber die Tür ging ja erst auch bei Galatasaray.
Ist, dann handel auf anderen Positionen. Und das aber ist
bei Galatasaray ging die Tür für Köln ja erst auf, nachdem unser Fenster geschlossen war.
Dann bleibt die Tür halt zu. Ich lasse mich doch von Galatasaray nicht die Pistole auf die Brust setzen.
Das verstehe ich.
Gleiche Geld.
Du darfst ja nicht vergessen, dass Galatasaray überhaupt erst tätig geworden ist, weil sie selber noch einen nominellen Abgang
haben. Das ist ja genau die Tür, die ich meinte, die da aufgegangen ist. Aber was wäre jetzt, wenn wir das Geld nicht bekommen hätten, Freunde? Also unsere Briefkastenfirma auf der Brust schuldet uns 1,5 Millionen Euro. Wir werden wahrscheinlich dieses Geld abschreiben müssen, weil da überhaupt nichts mehr kommt aus dieser Blase, die da künstlich konstruiert wurde. Also das Geld wird dringend benötigt. Wir brauchen hier gar nicht über Verstärkungen und über irgendwelche Vertragsverlängerungen nachdenken.
Aber lass die Blase mal einen zweiten Teil schieben, weil dazu würde ich auch gerne noch was sagen.
Ja, dann schieben wir die Blase aber in den dritten Teil und gehen jetzt in den zweiten Teil und blicken voraus auf das Spiel, auf das heiße Duell gegen den 1. FC Magdeburg. Und das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Osterliche Besinnlichkeit war es jetzt nicht im ersten Teil. Es war dann eher Schimpf und Schande, so ein bisschen wie bei Jesu Einzug nach Jerusalem vor
Leitl einer Leitl haben ans Kreuz genagelt.
Passt oh, das ist ja ganz so böse. Oh, das ist ein böser Satz. Aber gut, also naja, böser Satz. Egal, André. So, okay, du hast ihn vernichtet. Das könnte man auch sagen. Jetzt steht aber das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg vor der Brust. Über 2500 Fans aus Hannover werden mitreisen. Übrigens keine direkte Verbindung möglich nach Magdeburg. Also das wird eine wilde Anreise wieder. Und wir erinnern uns alle noch, letzte Auswärtsspiel in Magdeburg war auch nicht so geil. Also keine schöne Tour, aber ein Spiel, ein interessantes Spiel. Magdeburg, die Mannschaft mit dem höchsten Ballbesitz in der zweiten Liga. Im Schnitt 62% Ballbesitz. Glaube ich, auch fußballerisch eine ganz interessante Mannschaft. Ein, zwei Spieler, die wirklich, ich finde, auch für uns interessant sein könnten. In der Tabelle allerdings, weiß ich nicht, sie kriegen es irgendwie auch nicht so richtig auf den Rasen. Ihr Spiel ist dann doch nicht so erfolgreich, wie es manchmal schön aussieht. Ja, das ist dann dieses vielleicht in Schönheit sterben. Aber sei es drum, wir treten dort an, um zu gewinnen. Ganz deutliche Aussage. Und haben wir denn eine Chance? Oder ist das wieder, ist das wirklich nur so ein Gelaber? Darf ich mich davon gar nicht anstecken lassen? Müsste ich genauso kritisch sein wie du und sagen, Freunde, es ist vorbei, jetzt hört doch mal auf mit dem Mist, geht hier um nichts mehr.
Ja, ich habe nicht gesagt, es geht um nichts mehr. Ich habe nur gesagt, dass es falsch ist, über Crunch-Time zu sprechen und zu glauben, wir steigen noch auf. Das war mein Punkt. Und ja, aber es ist trotzdem nur Gelaber, natürlich, weil ich erwarte von Hannover 96 zu jeder Tages- und Nachtzeit, dass wenn sie gegen den SC Magdeburg spielen, der erste FC Magdeburg. Ja,
SC Magdeburg ist Handball, irgendwas Handball, ist Fußball. Ne? Da kommt ja. SC ist Fußball, erster FC ist Handball. Andersrum. SC
genau andersrum, macht ja nichts. Ist ja auch egal. Also wenn man gegen die spielt, da muss immer der Anspruch sein, wir gewinnen. Also es tut mir einfach leid, das jetzt noch quasi zu äußern, als ob das jetzt eine Neuigkeit wäre, geht mir auch schon wieder tierisch auf den Keks. Ich verstehe bei Hannover 96, neben allem, was auf dem Platz passiert und so weiter, kann alles sein. Ich verstehe nicht die Art und Weise der Kommunikation zu den Fans. Chris hat das vorhin ganz klar gesagt, er vermisst da eine gewisse Ehrlichkeit und die vermisse ich auch. Und da werden die Fans quasi, da wird ein X für ein U vorgemacht oder umgekehrt. Und das ist etwas, gefällt mir nicht. Magdeburg, also jetzt sorry. Ja, du hast es gesagt, die spielen Harakiri-Fußball und da gewinnen die halt mal 5-4. Oder eben sie kriegen auf die Mütze. Und wir haben sie jetzt zweimal erlebt in der letzten Saison. Da haben sie genau diesen Harakiri-Fußball gespielt. Und einmal bei uns zu Hause hat das auch gar nicht gut für uns ausgesehen. Wenn man daraus nicht gelernt hat, wenn Leitl daraus nicht die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ja, also sorry Leute, ganz ehrlich, irgendwann reicht es auch mal. Ich will auch einfach mal nach Magdeburg fahren oder gegen Wien Wiesbaden spielen und mir nicht Gedanken machen, ob wir das vielleicht doch nicht gewinnen könnten. Sondern ich will einfach die klare Gewissheit haben, die hauen wir weg. Und es geht nicht um 5-0 oder so, Tobi, für deinen Tipp nachher. Sondern es geht einfach darum, mit ein bisschen breiter Brust hinzugehen, die 2-0 zu besiegen, weitermachen, Mund abputzen und fertig. Ja.
Okay, Chris, wie gefährlich könnte es da sein, dass Magdeburg am letzten Spieltag wirklich völlig unter die Räder gekommen ist? Sie haben 0-7, damit hat der KSC seinen Vereinsrekord eingestellt, 0-7 gegen den Karlsruher SC verloren. Also alles, was ich gerade gesagt habe, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, eigentlich mit schönem Fußball. Ja gut, im letzten Spieltag kriegten sie das nun gar nicht auf den Rasen und wie gesagt, wurden wirklich völlig vernichtet vom Karlsruher SC. Ist das für uns gefährlich oder darf das eigentlich uns sowieso nicht interessieren, weil wir, André sagt, wir müssen da hinfahren, 2-0 gewinnen, völlig egal, was Magdeburg macht, aber könnte das dem 1. FC Magdeburg eher schaden oder eher nutzen in diesem Spiel gegen uns?
Also Magdeburg ist eine Mannschaft, da darf das keine Rolle spielen, wie sie das Spiel davor abgeschnitten haben. Da gibt es andere Mannschaften, größere Mannschaften, auch in der zweiten Liga. Wenn die unter die Räder kommen und dann den Druck von der eigenen Basis haben, den Druck der eigenen nicht erfüllten Ansprüche haben, wenn die dann auf uns zukommen und eine Reaktion zeigen wollen, dann würde ich mir deutlich mehr Sorgen machen, als wenn es Magdeburg ist. Zumal du sagst, Mannschaft mit den meisten Ballbesitzzeiten und vergisst zu sagen, dass mit Baris Artig gleichzeitig der Spieler ist mit den meisten Liegezeiten auf dem Platz.
nämlich finde ich aber übrigens, Baris Artig finde ich übrigens einen, den würde ich auch gerne bei uns sehen. Das ist ein
Pfeiler. Oh, ich hasse den Vogel. Also das ist
ja, ein Spieler, gegen die eigene Mannschaft, ja.
Ja, egal. Wie gesagt, wir haben das Hinspiel, haben wir gewonnen, 2-1 zu Hause mit Überzeugung. Für mich ist das jetzt das erste Auswärtsspiel oder der erste Vorschuss aufs Derby, was kommt, weil auch gegen Magdeburg genug Abschaum im Stadion sein wird. Und ich erwarte ganz klar, so wie es André formuliert, völlig egal, wie Magdeburg vorher gespielt hat, nichts anderes als einen klaren Auswärtssieg. Und das muss Leitls Anspruch auch ganz klar sein. Wenn er 6 Siege einfordert mit Blick auf den restlichen Spielverlauf, ist Magdeburg eine absolute Pflichtveranstaltung.
Und wenn wir uns jetzt mal angucken, den Kader, die PK läuft quasi parallel zu unserer Aufnahme. Das heißt, wir können noch nicht ganz auf die Aussagen des Trainers zurückgreifen. Aber gehen wir davon aus, Seymour Roya hat gutes Feedback gegeben nach dem Werder-Bremen-Spiel, wird also im Kader wieder zur Verfügung stehen und uns weitere Optionen geben. Louis Schaub war angeschlagen, kommt auch wieder zurück. Und was machen wir mit Brooklyn Désé? Würden wir den schon in den Kader bringen oder wäre es da, also ich meine, ich gucke ja auch immer so ein bisschen zur zweiten Mannschaft und was mir aufgefallen ist, dass eben ohne die Verstärkung aus dem Profikader und dann auch noch mit den Spielern, die aus dem U23-Kader rausgezogen wurden, nämlich wie Uden, wie auch ein Lars Gindorf, die U23 schon deutliche Probleme hat. Letztes Wochenende Drochtersen Assel verloren in der Nachspielzeit mit 1-2. Hat das wirklich essentiell wichtige Spiele bei Phoenix Lübeck vor der Brust. Für alle die Regionalliga Nord nicht so verfolgen, Phoenix Lübeck Tabellenzweiter, aber mit 4 Spielen Rückstand auf Hannover 96 und nur 3 Punkten Abstand. Sprich, wenn die ihre Nachholspiele, eins davon gegen 96, dann gewinnen, sind sie vor 96. Also vielleicht eins der entscheidenden Spiele um den Aufstiegskampf in die dritte Liga. Vor diesem Hintergrund ist dann natürlich die Frage, was für einen Sinn ergibt es, wenn wir im Kader zum Beispiel, glaube ich mal bei dir, Chris, einen Lars Gindorf, den wir dann mal 5 Minuten, mal 10 Minuten geben, aber der natürlich das Tor gemacht hat, auch gegen Werder Bremen, sein erstes Tor für die Profimannschaft im Testspiel, in den Kader nehmen und somit aber der U23, er hat dort in 21 Spielen 21 Tore gemacht, ist immer noch Torschützen, listenführend der Regionalliga Nord, die Chance nehmen, den vermeintlich wichtigsten Spieler, den Kapitän, nicht an Bord zu haben in dem wirklich wichtigen Spiel bei Phoenix Lübeck.
Aber was ist deine Frage jetzt? Weil wir haben uns ja ursprünglich über die Verteidigungslinie unterhalten. Und ja, über Eze. Nee. Weil Eze kann ja auch für die Reserve eine Option sein in so einem wichtigen Spiel. Dass man sagt, Mensch, er hat jetzt die ersten positiven Zeichen gezeigt. Worauf setzen wir jetzt den Fokus? Wollen wir Eze er ist kein Kandidat für die erste Elf. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Weil wenn ein Moroja spielt,
aber macht es dann Sinn? Aber Chris,
Dann sollte man mit dem über links beginnen und könnte Brooklyn entweder sagen, wir setzen ihn auf die Bank, geben ihm 10, 15 Minuten oder wir platzieren ihn über 90 Minuten in der Reserve, lassen ihn da von vornherein spielen, stärken somit die Defensive der Reserve in einem sehr wichtigen Spiel für den weiteren Saisonverlauf, wenn nicht sogar einem entscheidenden Spiel.
Ja, dann würde ich so, okay, dann gehen wir diese Schritte Punkt für Punkt durch, nehme ich André nochmal kurz rein bei Brooklyn Eze. Ich bin da, wenn Chris diese beiden Optionen bereitstellt, bin ich ehrlich, wenn wir sagen, okay, Eze ist definitiv noch keine Option für die erste Elf, das teile ich ja sogar, weil außer dem Testspiel hat er, glaube ich, eine Woche vorher noch mit den Profis trainiert, vorher war er komplett bei der U23, das heißt, vielleicht wirklich zu früh. Dann aber, André, würde ich wirklich sagen, nimm den nicht mit. Ja, lass den bei der U23, da hat er mittrainiert schon wochenlang, da hat er auch schon gespielt und gute Leistungen gezeigt und für die geht es ja auch um den Aufstieg. Oder wie würdest du es beurteilen? Wahrscheinlich Profis wichtiger als U23, okay, aber
Nee, sehe ich gar nicht so. Ist mir völlig egal, was wichtiger ist, Profis oder U23, mir ist erstmal jetzt in der Personalie nur der Spieler wichtig. Da muss die medizinische Staff, da müssen die Trainer, da müssen vielleicht auch die Angehörigen, er selber, müssen ganz klar sich sicher sein, dass er fit ist für die Belastungen, den Druck, der eben der Profifußball bietet. Es ist was anderes, wenn du in der U23 spielst und eben nicht in der Profimannschaft oder eben doch wieder in der Profimannschaft. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Den kann ich aber hier von hier aus nicht beurteilen. Da vertraue ich mal auf alle, die da dieser Entscheidung mitwirken. Ansonsten teile ich, was Christian gesagt hat, nämlich, dass man auf jeden Fall sich die U23 im Kopf behalten soll, denn da könnte man Herrn Stendel ja mal fragen, wie er denn die Wichtigkeit dieses Spielers für ihn sieht. Wenn er nämlich keine Alternative für die erste Mannschaft ist, glaube ich, brauchen wir ihn nicht auf der Bank. Ist er eine Alternative für die erste Mannschaft, dann natürlich mitnehmen und dann eben von der Form abhängig machen. Aber also gerade bei der Personalie wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig und würde mir lieber eine Woche zu viel Amateure wünschen, als eine Woche zu früh Profis.
Zumal wir ja von vornherein, Tobi, gesagt haben, als damals der Ausfall von Eze kam, als das Vorkommnis in diesem Zug gewesen ist, dass wir uns massive Sorgen um die Zukunft des Spielers grundsätzlich schon mal gemacht haben und gesagt haben, egal was der Verein hier macht, es ist wichtig, dass dem Spieler Zeit gegeben wird. Und der Zeitpunkt, dass er jetzt wieder anfing zu trainieren, alles, der kam für mich persönlich sogar sehr überraschend. Ich habe mit einem längerfristigen Ausfall gerechnet. Und wir haben damals auch schon gesagt, dass es für den Spieler wahnsinnig schwer sein wird, wieder in den Profibereich zurückzukehren, weil du mit so einer, es sollte nicht so sein gesellschaftlich, aber es ist so, mit so einer Erkrankung angreifbar bist. 100%. Wenn du ein homosexueller Fußballspieler bist, bist du angreifbar auf dem Platz, sobald es bekannt ist.
So, jetzt müssen wir ganz kurz sagen, Brooklyn Eze ist nicht homosexuell. Also
das ist richtig, aber ich wollte nur sagen, Angreifbarkeit.
Nicht, dass wir jetzt hier Dinge vermischen. Ne?
Nein, das ist mir schon klar. So, aber Angreifbarkeit von Spielern. So, und wenn du eine psychische Erkrankung hast oder hattest, dann wird das etwas sein, was dir im Duell mit dem Gegner immer wieder unter die Nase gerieben werden wird. Das bedeutet, der Spieler muss dafür bereit sein. Und da wünsche ich mir ganz einfach, dass
auch der Trash Talk und so, ne?
Dass der Verein weiterhin die Verantwortung für den Spieler mit übernimmt, den Spieler nicht zu früh überlastet, nicht zu früh, egal wie die sportlich, das müssen wir komplett
ausprobieren. Ich muss ein bisschen aufs Gas steigen,
auch wenn es um den Aufstieg geht, da gilt einfach nur der Spieler, die Gesundheit des Spielers zuerst und alles andere muss einfach hinten angestellt werden.
Gut, sind wir also alle drei der Meinung, Brooklyn Eze lieber nicht mitnehmen, sondern lass ihn doch bei der U23 in einem wichtigen Spiel dann auch auflaufen. Dann machen wir Lars Gindorf, den zweiten Spieler, zweite große Personalie. Wir freuen uns natürlich sehr, wir alle hier, ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, dass Lars diese Chance bekommen hat, endlich bekommen hat, dann auch bei den Profis. Wir haben ihn auch, also ich habe ihn zumindest dann gefordert. Muss aber dann nochmal die Frage stellen, und da fange ich dann mit André an. André, wie sinnvoll ist es denn da, zu sagen, wir haben den im Kader, okay, wir geben dem 7, 8, 10 Minuten und er fehlt in dem Schlüsselspiel seiner eigentlichen Mannschaft.
Welche Chance haben wir ihm gegeben?
Naja, in dem Profikader, beim Profis mitzutrainieren, in dem Kader zu sein bei Spieltagen, auch auf dem Platz zu stehen.
Jetzt drehe ich den Spieß mal ein bisschen um. Erklär mir mal bitte, wo das eine Chance für ihn ist.
Naja, also es ist eine Chance für ihn, dann auch im Profibereich Fuß zu fassen und nicht nur in der Regionalliga zu versinken. Ne?
Also glaubst du, dass wir ihm ein Vertragsangebot machen, was ihn längerfristig an diesen Verein binden wird, weil wir von seiner Qualität überzeugt sind?
Ich hoffe, wir tun das. Also ich bin von
seiner Qualität überzeugt. Ja, hoffen ist natürlich auch für heute ein ganz guter Ansatz.
Aber das ist nicht spitzfindig, weil wir haben nicht mehr so viel
Zeit. Naja, ganz ehrlich, pass auf, es gibt auch da, ich weiß, die Welt ist nicht schwarz-weiß und ich bin ein bisschen zu schwarz-weiß jetzt unterwegs, das verstehe ich. Ich bin auch bereit zu akzeptieren, dass es graue Nuancen gibt. Nur, entweder ist man von diesem Spieler komplett überzeugt, dann ist er Teil dieses Dreijahresplanes, dann gibt man ihm Minuten, Einsatzzeiten, Vertrauen.
Aber André, das ist die falsche Debatte zu der Frage.
Ja, genau.
Du drehst ja gerade die Sichtweise um, was ist gut für den Spieler. Wir reden ja gerade darum, was ist gut für den Verein, was ist gut für den
Profi. Machen wir es kurz. Also wir können über das Grundsätzliche danach nochmal sprechen. Mitnehmen oder lieber U23?
Ja, hat er eine Perspektive bei Hannover 96, ist er Teil dieses Dreijahresplanes, dann Profimannschaft, ein paar Minuten geben, aber eben auch einen Vertrag. Hat er das nicht, bitte in der U23 lassen, da kann er sich zeigen, da kann er seine Tore machen, kann die U23 zum Aufstieg ballern, aber da braucht er keine Minuten im Profikader, dafür können wir andere Leute
benutzen. Ist mir tatsächlich viel zu schwarz-weiß, da gibt es auch einen Grau-Chris, oder? Also, weil das ist ja für André entweder komplett raus oder komplett rein. Ich betrachte nur dieses eine Spiel jetzt.
Genau, es geht für mich auch nur um dieses Spiel und nicht um den Spieler Gindorf. Es geht um den Aufstieg und es gibt andere Profimannschaften, die verstärken mit Profis den Amateurbereich, wenn es in solche wichtigen Spiele geht. Ich finde, wir sollten uns zumindest nicht schwächen, indem wir die stärksten Spieler unserer Amateure hochziehen zu den Profis. Gindorf hat in diesem Spiel nichts in der Profimannschaft verloren. Wir können seinen Platz auf der Bank auch füllen. Alles, was die Zukunft des Spielers für Hannover 96 betrifft, ist keine Frage, die wir an diesem Spieltag stellen sollten.
Genau, sehe ich auch so. Bin ich bei dir, Chris, nur mit ein bisschen anderer Aussage. Also er hat schon was in dem Profikader verloren, aber nicht, wenn die U23 einen Tag später eins der entscheidendsten Saisonspiele hat. Dann machen wir jetzt nochmal kurz den Kader durch. Fallt mir ins Wort, wenn ihr widersprecht. Für mich die Startaufstellung: Zieler im Tor. Rechts Seymour Roya, die Innenverteidigung bilden Phil Neumann und Marcel Halstenberg. Links Yannick Dehm. Zustimmung soweit?
Ja.
Okay, dann haben wir den Fabian Kunze auf der 6 für mich, auf den Halbpositionen Enzo Leopold, nicht wegzudenken aus der Mannschaft, Klammer auf, Klammer zu. Dann halb links Kolja Uden, auch wenn Schaub wieder da ist. Ich hätte lieber Uden mit seiner Spritzigkeit, mit seiner Unbekümmertheit. Auf der 10 nehme ich Sebi Ernst. Warum nehme ich ihn? Weil er ein Heimkehrer ist, Gottes Willen, Heimkehrer ist in Hannover, in Magdeburg auch mal gespielt hat und das, glaube ich, ein besonderes Spiel für ihn ist und vorne für mich gesetzt. Dann Nicolo Trezzoldi, zwar bei der U21-Nationalelf nicht mit dem Treffer erfolgreich, aber präsent im Spiel. Und die zweite Stürmerstelle, da bin ich schwer, ich würde Fogi sagen.
Du lässt Nielsen also komplett raus.
Das ich lasse Nielsen nicht. Erstmal raus, ja.
Das macht der Trainer nicht. Er wird im Mittelfeld Oden aussetzen lassen, wird Nielsen auf der 10 bringen und vorne mit Fogi und Trezzoldi spielen.
Okay.
Fogi hat jetzt zweimal hintereinander relativ kurzfristig Erfolgserlebnis auf dem Platz gehabt. André spricht immer von Signalen, die man sendet an Spielern. Das muss auch für den Fogi gelten. Und er hat uns, Entschuldigung, er hat uns jetzt wiederholt, die Kuh vom Eis geholt,
ja.
Dann muss der Mann auch spielen.
Okay, André?
Teile ich komplett. Ich würde nur einen anderen Ansatz wählen. Ich würde Uden drin lassen, nicht wie Chris das gerade gesagt hat, und dafür würde ich Ernst rausnehmen.
Nielsen,
ich würde Uden...
Oder?
Das ist egal. Ich würde es trotzdem so machen und ich würde Nielsen dann hinter die Spitzen
stellen. Ja, meine ich ja, war die Frage. Also Nielsen auf 10, Ernst raus.
Ja, so, ja. Nur ich würde halt Uden im Spiel lassen und zwar ist da die Idee, ich weiß, ihr wollt es wieder nicht hören, aber ist im Prinzip ihm zu... die Chance zu geben, sich für diesen Dreijahresplan für die nächste Saison zu beweisen. Und dafür braucht er Minuten, okay. Dafür müssen wir ihn unter Drucksituationen sehen. Und von Ernst wissen wir, was wir erwarten können oder eben auch nicht. Und da würde ich lieber Uden in so einer Situation sehen.
Okay, verstehe ich. Wie geht es aus, André? Ist es 2-0, was du gesagt hast?
Nein, aber ich erwarte es.
Okay, aber dann ist das auch dein Tipp.
Ich tippe 3-1 Magdeburg.
Oh Gott. Da muss ich husten, komm. Also Chris, kannst du mir helfen? Das ist ja fast
unglaublich. Ja, wir gewinnen 4-1 auf des Gegners Platzes, aber gegen 10. Also Magdeburg wird sich selber durch einen Platzverweis schwächen.
Und ich glaube, das Spiel geht 2-2 aus. Wir werden wieder mal 2-0 hinten liegen und werden dann am Ende noch 2-2 unentschieden spielen. Und wir kommen gleich zurück und blicken dann nochmal fernab von dem Spiel diskutieren. Machen wir aber alles gleich nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also André tippt auf Niederlage in Magdeburg, ich tippe unentschieden. Chris, der Einzige, der hier die schwarz-weiß-grüne Fahne hochhält und sagt, dass wir da gewinnen. Tja, auslaufende Verträge, wir haben es gesagt. Dreijahresplan haben wir auch gesagt. Finanzielle Situation haben wir aber auch gesagt. Also gucken wir doch da nochmal drauf. Eine Meldung, die jetzt nicht mehr überraschte, weil es hinter vorgehaltener Hand schon seit Wochen, vielleicht sogar Monaten gesagt wurde, Brainhouse 24/7 dann doch eher ein Gebilde, was zum Scheitern verurteilt gewesen ist. Und augenscheinlich nicht in der Lage, die finanziellen Verpflichtungen, die man durch das Sponsoring bei Hannover 96 eingegangen ist, zu erfüllen. Wir lesen von 1 Million Euro, die wir abschreiben müssen. Puh, da ist jetzt nicht so richtig viel Geld für Vertragsverlängerungen oder für potenzielle Neuzugänge, dass wir jetzt sagen, okay, wir gucken auf den Sommer, Dreijahresplan, den Kader nochmal an gewissen Stellen verstärken, andere Spieler, stärkere Spieler vielleicht auch holen, um im dritten Jahr dann aufzusteigen. Ist das nicht eine dramatische finanzielle Situation, André? Und sollte uns die dann nicht doch dazu bringen, zu sagen, also im Sommer wird es eh nichts für uns. Wir müssen jetzt mit aller Gewalt hoch und dann doch wieder in die Crunch-Time rein und jedes Spiel gewinnen.
In der Crunch-Time, die Crunch-Time natürlich. Was soll ich dir dazu sagen? Also ich meine, ich habe das hier schon öfter mal gesagt, ich bin heute im schwarz-weißen Modus weiterhin unterwegs. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es nicht schlechter machen könnte wie die handelnden Akteure bei Hannover 96. Und auch dieses Beispiel Brainhouse ist genau sowas. Ich erinnere an Papa Ansgar, an dieser Stelle liebe Grüße, der sich seit Jahren lustig macht, wann endlich der Shop in Hannover eröffnet wird, immer irgendwelche Screenshots postet von irgendwelchen Werbewebseiten, dass jetzt der Shop eröffnet wurde, eröffnet wird, bald eröffnet wird, zukünftig eröffnet wird, bald eröffnet werden soll und wieder aussehen soll mit Kickertisch und tralala. Vom ersten Tag an haben wir hier in diesem Podcast, und so ehrlich dürfen wir auch sein, uns mal auf die Schultern klopfen, haben wir uns gefragt, was soll das denn? Wie unseriös ist das? Wie kann man sowas auf die Brust nehmen? Wir hatten vorher Heinz von Heiden, einen lokalen oder einen regionalen Partner. Keiner hat es verstanden. Es war relativ schnell absehbar, dass dieses Brainhouse als Idee, als Geschäftsmodell überhaupt nicht startet. Ja, das war, also es ist völlig naiv und blauäugig, jetzt zu glauben, huch, das kommt aber überraschend. So, und dementsprechend ist das selbstgewählte Schicksal, es tut mir leid, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und wenn das jetzt auch noch dafür sorgt, dass wir Spieler nicht mehr halten können oder bestimmte Spiele nicht mehr kaufen können, dann zeigt das nur den gesamten Dilettantismus in der Führungsetage bei Hannover 96. Ich bin konsterniert über sowas. Es ist mit Ansage passiert. Ja. Und brauchen wir nicht über Crunch-Time-Phasen. Zu den Vertragsverlängerungen. Gehen wir mal davon aus, wir können das
entscheiden. Okay, oder warte ganz kurz. Du hast es so interessant gemacht, die Sponsorenthema. Dann hole ich Chris nochmal rein. Chris, erinnern wir uns doch bitte an Schalke 04. Gazprom auf der Brust. Nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, war klar, okay, das darf da nicht bleiben. Und es wurden Sponsoren gefunden, die dort einspringen. Aus Verantwortung zu Schalke 04 und so weiter. Jetzt redet ja auch unser Geschäftsführer, liebe Grüße Martin Kind, immer wieder davon, Verantwortung ist nicht teilbar, er macht das alles nicht für sich selbst, sondern für Hannover 96. Jetzt mal ganz im Ernst, Chris, bevor wir hier über Abschreibungen reden, wäre es nicht genau jetzt die Verantwortung und diese dann auch anzunehmen, zu sagen, okay, diese Briefkastenfirma, ja, lieben Dank Sport 5, habt ihr richtig tolle Verträge ausgehandelt, jetzt gilt es aber, die Verantwortung für Hannover 96 anzunehmen, diese 1,5 Millionen oder 1 Million, je nachdem, nicht abzuschreiben, sondern kommen entweder wir, die Gesellschaft, das sind ja keine Investoren, die Gesellschafter, die mit Herz Hannoveraner sind, die schwarz-weiß-grünes Blut in ihren Adern haben, jetzt in die Verpflichtung zu nehmen und zu sagen, entweder Rossmann auf die Brust, Kind auf die Brust oder aber meinetwegen die Baum-Unternehmensgruppe oder sein Burger King, mir ganz egal, aber wäre es jetzt nicht die Verantwortung der Gesellschafter zu sagen, da springen wir rein? Oder aber, ja, nee, kein Oder. Erstmal das.
Ja, es sind grundsätzlich sehr wahrscheinlich, aber ich bin der Meinung, die Verantwortung hätte man viel früher übernehmen müssen, nämlich wo es um die
Auswahl... Nee, aber warte mal, das, was du jetzt so nehmen, das sagt sehr wahrscheinlich, du glaubst, sie nehmen diese Verantwortung an?
Nein, du hast ja gefragt, ob man das machen sollte ob diese Menschen das machen sollten. Ja, sollten sie theoretisch, aber es wird nicht passieren, also auf keinen Fall. Ich finde auch mindestens so skandalös, wie dieser gesamte Findungsprozess des Trikotsponsors gewesen ist. Ich habe noch nie erlebt, dass bei einem Trikotsponsor über so viele Wochen und Monate dem Großteil der Fangemeinschaft und vielen Medien völlig unklar gewesen ist, was für ein Branchenfeld diese Firma überhaupt hat. Und das wurde ja geduldet. Es wurde immer nur auf die lokale oder die regionale Verbundenheit verwiesen mit diesem, André sagte es gerade, ominösen Geschäftsstelle, die irgendwann mal hier begründet werden sollte. Davor wusste man genau, okay, wenn es jetzt inhaltlich falsch ist, ich meine, aus dem Stuttgarter Raum kommt eigentlich die Firma.
Naja, es ist ein Ableger von Wohninvest, das müssen wir ganz ehrlich sagen, also von Wohninvest, also Namensgeber des Werder-Stadions und die da auch Banden übrigens bei Werder Bremen haben. Sie haben auch in Stuttgart Banden, da hast du völlig recht.
Ja, okay, dann war's da.
Aber sprechen wir nicht von Shop, sprechen wir nicht von Geschäftsstelle, es geht ja um Coworking
Space.
Ich will, dass wir schon hier mit Kompetenz tänzen. Also, die Idee Brainhouse 24/7 sind Coworking Spaces, also ein Areal zu haben, wo du dich einmieten kannst und dort im Prinzip Bürosituationen temporär nutzen kannst. Und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Auf dem Expo-Gelände gibt es ein solches Areal, ausgestattet, André hat es schon gesagt, Kickertische mit Snoozelmöglichkeiten und all möglichen Pipapo. Hoffnung war, und Klammer auf, wir haben in Hannover mehrere Bürogebäude im Übrigen, wo man sich einmieten könnte, Klammer zu, die nicht funktionieren. Die Idee war da eben, dass man im Coworking Space eben nicht feste Büroräume auch als Firma oder vielleicht auch als kreativer Selbstständiger anbieten muss, sondern eben temporär nutzen kann und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. So, entschuldige bitte, Chris.
Danke. Also, wie gesagt, danke, dass du das jetzt nochmal so vorgestellt hast, diese Idee, die hinter dieser Firma steckt. Ich finde es aber absolut skandalös, wie gefühlt gleichgültig dieser Ausfall auf dem Trikot, beziehungsweise dieses Defizit, dieses drohende, jetzt dargestellt wird. So nach Mut, dass man sich nicht groß dazu äußern würde, kann ich absolut nicht nachvollziehen, diese Gleichgültigkeit. Und für mich ist nach wie vor alles, was dieses Geschäft betrifft, etwas, was mich mit maximaler Skepsis hinterlässt. Also vom Beginn an, von der Vertragsunterzeichnung, von den Verhandlungen gestanden, von der Website, genau.
Die gab es ja gar nicht, ja.
Und jetzt diesen beinahe fest planbaren Absturz und der Nichtzahlung und das Verhalten danach, also ich finde das absolut skandalös und deswegen meine ich, die Verantwortung hätte schon an ganz anderer Stelle übernommen werden müssen. Selbst wenn jetzt es wird nicht passieren, selbst wenn jetzt einer von unseren Gesellschaftern da privates Geld investieren würde, ich mag es gar nicht aussprechen.
Muss er ja nicht mal, das geht ja über die Firma. Also,
ja, ich weiß.
Also ich meine,
aber selbst dann wäre dieser ganze Vorgang einfach nur nebulös und skandalös in meiner Augen.
Bin ich auch bei dir. André, aber wie schlecht steht es denn bitte um Hannover 96? Ich meine, wir haben ja wirklich, es war ja relativ lange auch vor Ablauf der vorvorletzten Saison bekannt, dass Heinz von Heiden von den Trikots runtergehen wird. Und wir haben ja über Monate haben wir ja über Sport 5 Sponsoren gesucht. Wie bitte? Wie schlecht ist denn der Ruf oder wie unattraktiv muss denn bitte die Brust von Hannover 96? André, ich kann das gar nicht glauben. Wir sind ein Zweitligist, ein ambitionierter Zweitligist. Wir sind ja hier nicht ein Landesligist. Wie schlimm? André, ich verstehe es nicht. Kannst du es mir erklären, wie es sein kann, dass wir
über Monate einen
Sponsor suchen, diesen dann nur finden, also eine völlige Luftnummer dann auf die Brust lassen, unser Geld nicht kriegen. Es muss doch bitte andere Sponsoren geben, die sagen, hey geil, 96 Brust, da will ich drauf.
Nee, ich glaube, da überschätzt du das. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir sagen, wir haben in Deutschland 20 Fußballvereine, die per Definition über Hannover 96 sind, nämlich die 18 aus der Bundesliga plus die zwei, die sicher aufsteigen. Dann hast du also schon mal 20 weg, die irgendwie besponsert werden müssen, die attraktiv und lukrativ sind. So, jetzt hast du gesagt, Hannover 96 ist, du hast ambitioniert gesagt, ich sage ein Zweitligaverein. Geht mir gar nicht darum, ob wir die jetzt auf Platz 3, 5, 9 oder 12 sehen. Das ist gar nicht entscheidend. Aber sie spielen in der zweiten Liga. Das heißt, man kann sich relativ schnell ausrechnen, was für eine Reichweite, was für eine Strahlkraft gibt es. Und da würde ich sagen, von denen, es sind ja nur noch 16 in der zweiten Liga, die zwei habe ich ja schon weggeschoben, die ersten beiden. Von den 16 Vereinen in der zweiten Liga plus vielleicht noch die zwei Aufsteiger, die aus der dritten Liga wieder hochkommen, hast du halt wie 18 Mannschaften, wo sich Hannover 96 eingruppiert. Wir können jetzt lange darüber streiten, ob es interessanter ist für einen Unternehmer bei St. Pauli, bei Kaiserslautern,
streiten wir mal darüber.
Hannover zu werben. Ja. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich das Geld zur Verfügung hätte, wo mehrere Vereine der zweiten Bundesliga sagen würden, okay, hey, das ist attraktiv, kommt bei uns auf die Brust. Ich würde nicht Hannover 96 nehmen.
Wieso
aus nicht? Folgenden Gründen. Ja. Erstens, völlig unklare Geschichte, wie das mit der Lizenz weitergeht. Ein Risiko, ich habe da eine Meinung zu, aber ein Risiko, was man so nicht eingehen kann, weil man nicht einfach dahinter blicken kann. Zweitens, du hast mit Herrn Kind einen Geschäftsführer, der in einem Alter ist, und nochmal toi, 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 auf Holz geklopft, wir wünschen ihm Gesundheit, wo du überhaupt nicht weißt, wie das weitergeht. Die Nachfolge ist überhaupt nicht geklärt. Du hast die Problematik mit der Abberufung. Wir haben drüber gesprochen. Es geht noch weiter. Du hast eine Mannschaft, die wenig positiv in Erscheinung tritt, aber ein Umfeld, was häufig sehr negativ in Erscheinung tritt. So, und dann ist halt die Frage, wenn du kein regionaler Partner bist, da würde ich doch die Ausnahme machen. Aber die gibt es offensichtlich gerade nicht. Aber wenn du kein regionaler Partner bist, warum solltest du Hannover 96 wählen?
Ja gut, okay. Es muss ja auch so sein, André. Du musst ja recht haben, weil schon nach TUI war es relativ schwer und Heinz von Heiden kannte, glaube ich, auch keiner von uns. Also von daher, ich bin nur tatsächlich massiv irritiert, dass es unter
den ganzen... Geh mal durch, wie viele regionale Firmen gibt es denn in Hannover?
Also die Conti zum Beispiel sehe ich da trotzdem. Also die Conti finde ich schon, aber gut.
Hat noch nie Sponsoren gemacht.
Das ist nicht ganz richtig. Sie waren auch Exklusivpartner bei uns und Top-Sponsor und sowas, haben aber irgendwann entschieden, sie wollen sich mehr international und nicht mehr lokal.
Ja,
aber
nicht auf der Brust. Ja, okay.
Auf der Brust nicht. Ja. Es ist ja alles richtig, nur also es muss ja noch nicht mal, ich habe doch gar nicht den Anspruch, dass es ein hannoversches Traditionsunternehmen à la Telefunken ist, das es nicht mehr gibt, oder Hanomag, sondern ich bin ja schon der Meinung, es muss doch irgendeine verdammte Firma geben, die 96 so attraktiv findet, dass man dafür mal 2-3 Millionen vielleicht auch ein bisschen mehr in die Hand nimmt. Also ich meine, ich kann es mir gar nicht erklären, aber
andere. Glaubst du im Ernst, dass Hannover 96 3 Millionen Euro bekommt pro Jahr für die Trikotsponsor auf der Brust?
Das glaube ich. Weniger darf es doch gar nicht sein.
Naja, aber ich sag mal, momentaner Spitzenreiter ist der HSV mit der Hanse Merkur, die kriegen 3 Millionen. Also ich glaube nicht, dass wir da drüber gehen. Die Frage ist ja vielmehr, angeblich sollen wir pro Jahr von Brainhouse schon nur 1 Million bekommen haben. Das bedeutet, dieses Elend muss sich ja schon
das ganze Jahr.
Muss ich ja schon sehr, sehr lange abgezeichnet haben.
Und aber eine Million für die Brust, Chris, das ist doch erschreckend.
Natürlich ist das erschreckend, aber wir sind halt, was das betrifft, und das muss man dann auch mal ganz klar so ausformulieren, niveautechnisch auf einem Level mit Hansa Rostock, Greuther Fürth, Wien Wiesbaden hat mit Britta mehr auf der Brust, die kriegen 1,4 Millionen. Und dann muss man halt auch einfach mal, muss man halt auch einfach mal erkennen, wo man vielleicht auch in der Wahrnehmung der Sponsoren einfach angekommen ist.
Nicht aber, nur grad mal, aber Chris, gerade bei der Summe, wenn es um 1 Million Euro geht, sind wir doch mal bitte ganz ehrlich. Also wie kann es denn sein, dass sich kein Unternehmen findet, dass Hannover 96 1 Million Euro pro Saison gibt? Ich weiß gar nicht, was zahlt die Telekom Bayern München? 100 Millionen? Ja, ich betreibe jetzt ganz, entschuldigt bitte. Aber das kann doch nicht sein, dass Hannover 96 keine Million im Jahr wert ist. Das gibt's doch nicht.
Also wenn die Zahlen stimmen, dann sind es 50 Millionen. Und die
Volkswagen Wahnsinn, AG ey, zahlt, bitte, Alter.
Die Volkswagen AG zahlt, ja, aber das sind
ach so, das nee, ist das rechte Tasche, linke Tasche. Aber also ich find's maximal erschreckend, genau. Also die Summe ist schon so niedrig und selbst die kriegen wir nicht sauber garantiert. Das frustriert mich maximal. Jetzt könnte man noch darüber sprechen, du hast das Thema Lizenz aufgemacht, André. Ich glaube aber, dass wir in 2 Minuten das nicht mehr so abhandeln werden können. Deine Meinung würde mich tatsächlich interessieren. Ich habe da nämlich auch eine dezidierte zu, aber dafür brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. So, lass das gewesen sein. Also wie gesagt, Enttäuschung im sportlichen, Enttäuschung im finanziellen. Setzen wir vielleicht an vielen Stellen auf falsche Pferde, könnte man jetzt sagen. Und damit machen wir es mal rund. Allen Fahrern nach Magdeburg eine gute und eine stressfreie Anreise, wobei stressfrei es kaum sein kann. Kommt auch bitte heile wieder zurück. Lasst euch nicht provozieren und bringt 3 Punkte mit. Und für alle anderen ein schönes Osterwochenende und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.